Was ist ein Künstlerfaktor? Sie leben von der Wand in den Mund. Max Liebermann.
Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, weil es effektiv immer brandaktuell ist und die ganzen Akteure und Akteurinnen des Marktes immer wieder irgendwie vor Herausforderungen stellt. Wie berechnet man einen Künstlerfaktor, wollen wir am Anfang schon mal klären, also die Basics. Was kann der Künstlerfaktor wirklich, die Vorteile? Und was sollte sich im Kunstmarkt hinsichtlich dieses Künstlerfaktors eben verändern? Und was muss sich verändern aufgrund der dynamischen Zeit, in der wir leben?
Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Cara Lehr.
Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst.
Ja, Christian, du als Galerist kannst das wahrscheinlich am allerbesten erklären. Erstmal die Basics. Wie berechnet man den Künstlerfaktor?
Ja, also direkte Antwort auf eine ziemlich klare Frage. Wir haben den Künstlerfaktor nur für Bilder. Objekte, dreidimensionale Aspekte, da gibt es zwar eine Theorie, dafür ist es aber leider bis dato noch nicht anwendbar. Aber
AR und NFTs sind auch nicht mit einberechnet.
Guter Punkt, richtig. Aber Leinwände, ganz primitiv. Manchmal, es gibt auch die Flachware, den Begriff gibt es auch, den ich überhaupt nicht mag, aber um es mal auf den Punkt zu bekommen, also die Leinwände werden berechnet mit der Breite plus, wichtig, plus nicht mal, sondern plus der Höhe, mal dann einen Künstlerfaktor. Und das Ganze, um das mal in Zahlen zu bringen, also das Bild ist 50 cm breit und 100 cm hoch. Dann haben wir mit dem Hochformat eine 50 plus 100 Formel, das heißt 150 mal der Künstler steht am Anfang seiner Karriere oder die Künstlerin Faktor 10
5 oder 10.
Wollte jetzt 10 nehmen, der Einfachheit halber, dass ich im Kopf schnell richtig rechne. Also wir haben 150 gerechnet plus oder mal, Entschuldigung, 10. Diesen Künstlerfaktor, dann sind wir bei 1.500 Euro ist der Preis. Das kurz für die Basics. Und ich finde es sehr interessant, weil ich aus der familiären Historie heraus aus dem Immobilienmarkt durch die andere Schiene komme. Und im Immobilienmarkt gibt es eine sehr ähnliche Struktur, wo man dann Kaltmieten mal einen Faktor und der Faktor ist abhängig von gewissen Faktoren. Und darüber sprechen wir jetzt auch gleich. Wie gestaltet sich eben dieser Künstlerfaktor oder wie entwickelt der sich über die Zeit?
Ja, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit oft darüber diskutiert, weil wir durch den Inkubator natürlich mit sehr jungen KünstlerInnen sprechen, die teilweise noch gar nicht so etabliert auf dem Kunstmarkt sind und selber gar nicht wussten, wie sie sich selber einschätzen sollen und wie ihr eigener Künstlerfaktor beispielsweise auch ist. Und das ist natürlich nochmal, glaube ich, ein bisschen was anderes, wenn man von der Akademie kommt. Dann hat man wieder Vergleichswerte, hat vielleicht mit den Dozenten gesprochen, wie die einen auch einschätzen, wie man startet. Vielleicht hat man Galeristen, die einem einen Tipp geben. Aber ich habe auch schon mitbekommen in KünstlerInnengesprächen, dass einige doch dazu gedrängt wurden, einen bestimmten Preis aufzurufen und dementsprechend auch einen bestimmten Künstlerfaktor, ohne dass die KünstlerInnen so richtig wussten, warum habe ich jetzt diesen Künstlerfaktor, und haben dann einfach mit einem bestimmten Faktor ab einem bestimmten Zeitpunkt gestartet. Und dann gibt es natürlich auch wiederum die Schwierigkeit, dass uns KünstlerInnen ansprechen und sagen, sie haben eine Anfrage von Ausstellung XY. Diese würden sie aber nur aufnehmen, wenn ihr Werk Summe X kostet, und die Werke kosten noch nicht Summe X. Das heißt, es muss zu einem Anstieg kommen. Dann gibt es die Schwierigkeit, man hat vielleicht aber schon SammlerInnen, denen man andere Werte genannt hat. Es gibt Webseiten, auf denen andere Kunstpreise stehen. wann setzt man so einen Zeitpunkt an und sagt, jetzt ist meine Kunst mehr wert und womit kann ich das rechtfertigen? Oder rechtfertige ich es nur damit, weil Galerie oder Ausstellungshaus XY gerne möchte, dass mein Kunstwerk mehr wert ist?
Also hier haben wir einen ganz, ganz kritischen Aspekt, den ich vorwegnehmen möchte. Und zwar haben wir den Aspekt der Verdrängung der von oben nach unten. Also wir haben, um das zu konkretisieren, in den 70er Jahren fingen die Auktionshäuser an, also Sotheby's, Christie's und Co., fingen an, in den Primärmarkt reinzugehen. Und es gibt ein Paradebeispiel, wo dann sogar ohne, dass irgendein Primärmarkt Supporter oder Sparringspartner, Galerist, wie auch immer du nennen möchtest, reingegangen ist, ein Künstler direkt bei einem Auktionshaus Primärmarktware in die Auktion gegeben hat. Also das war diese erste Verdrängung nach unten. Die nächste Verdrängung ist, dass die großen Galeristen und Galerien immer weiter in die jüngeren Künstler gehen, aber mit ihrer großen Brand. Und da fängt oftmals ein Fehler an. Deswegen ist der Aspekt von Misa auch sehr sinnvoll bei Johann König zum Beispiel. Ja, die Marke König ist schon viel zu groß für ganz kleine Neustarter. Wir haben ja auch den Inkubator zwischengelagert, weil die Marke Galerie Rother auch schon zu groß ist. Das heißt, was will ich damit sagen mit zu groß? Der Apparat an sich ist zu groß, weil du musst, wenn du einen jungen Künstler oder kann ja auch eine alte Künstlerin oder ein alter Künstler sein, aber jemand, der am Anfang seiner Karriere als Künstlerin und Künstler steht, ja, den müsstest du viel zu schnell aufblasen, damit er überhaupt die Wirtschaftlichkeit mit sich bringt in einem so großen Apparat. Ja, oder mittelkleinen Apparat wie in der Galerie. Aber man hat halt gewisse Apparatskosten und die müssen auch gecovert werden durch die Margen, das ist betriebswirtschaftlich einfach, durch die Margen, die generiert werden durch das Produkt, was verkauft wird. Und wenn die Margen viel zu klein sind, dann funktioniert das System nicht. Das heißt, man muss dieser Galerist und der Kleinstgalerist ist eklatant wichtig, um überhaupt dieses Stufenelement, und jetzt komme ich zu der Beantwortung deiner Frage deines Aspektes, ja, dieses Stufenelement step by step wachsen lassen zu können. Du kannst nicht am Anfang eine Riesenstufe, die keiner mit einem Schritt nehmen kann, bauen in Form von einem Riesenpreisanstieg, um dann in realistischen Stufengrößen sozusagen die Preise zu erhöhen. Es muss stetig, kontinuierlich gut wachsen können, sonst holst du, wie du sagst, zum Beispiel existierende Sammler nicht ab. Du hast viel zu viel aufzuräumen, weil du andere Preise jemandem anderen gegeben hast. Die Nachvollziehbarkeit passt nicht und die Frage einer Blase wird gestellt und so weiter und so fort. Das heißt, was sind Elemente, um einen Künstlerfaktor wachsen zu lassen? Also Elemente sind natürlich Ausbildung, Training, Ausstellung, also wenn man mal ganz am Anfang anfängt, ne? Also wie du ja gesagt hast, Cara, wenn du jetzt eine Ausbildung hast in einer Hochschule, dann hast du vielleicht einen höheren Faktor schon, weil du bei Meisterschüler bei XY oder Schülerin warst und so weiter. Du hast einen Schein vorzuweisen und kannst damit schon mal theoretisch auf einem gewissen Level einsteigen. Da gibt es übrigens, deswegen musste ich lachen, noch viel zu wenige Professoren und Professorinnen, die in der Hinsicht auch die Künstler und Künstlerinnen vorbereiten, oder?
Ja, das sehen wir ja bei den Fragen, die wir bekommen. Richtig. Ich meine, ich kriege sogar über Instagram Anfragen, ob ich helfen könnte, einen Künstlerfaktor zu bestimmen. Ja. Und das ist ja Wahnsinn, weil wir wissen ja, also woher soll ich denn wissen von einer Künstlerin XY, deren Namen ich vorher noch nie gehört habe, wie deren Nachfrage ist?
Genau, das ist ein gutes Stichwort, Nachfrage. Angebot und Nachfrage ist nämlich ein weiteres wichtiges Element. Wenn du ein Riesenangebot hast, weil du Jahre, Jahrzehnte lang in deinem Kämmerchen gearbeitet hast und die Leute sich in der Menükarte überhaupt nicht zurechtfinden, welches Menü sie sich jetzt oder welches Essen sie jetzt sich bestellen sollen, also welches Bild sie sich kaufen sollen, dann ist das Angebot einfach zu groß und die Entscheidungsfindung wird immer schwieriger gemacht. Wenn die Nachfrage aber größer ist als das Angebot, Entschuldigung, dann hat es natürlich auch ein Element oder einen Hebel auf den Künstlerfaktor. Genauso wie Ausstellungs- Horizonte oder Track Records oder wie man es nennen möchte, ja, eine Vita, ja, also wie hat man sich über die Zeit in seiner Karriere durch Nachfrage, Bildung, Expertise, Anerkennung, ja, Nachfrage auch für nicht nur monetäre Kaufnachfrage, sondern Nachfrage für Ausstellungen und so weiter entwickelt und das alles mit einem guten Management des Künstlerfaktors spiegelt oder gestaltet über die Zeit der Karriere hinweg den Künstlerfaktor. Und dann geht er irgendwann verselbstständigt der sich in dem Sinne, weil man dann vielleicht posthum wird es dann anders, anderweitig. Und dann gibt es sowieso auch noch die Dynamik des ursprünglich funktionierenden Auktionsmarkts, wovon dann, ich nenne es gerne Single-Auskopplung aus der Musik, ne, für eine ganz besondere Seerose von Monet ein Vielfaches mehr ergeben, weil mindestens zwei Leute unbedingt diese wunderschöne gelbe Seerose haben möchten und deswegen sich ins Unendliche hochbieten und hochgeilen, weil sie das Geld einfach ausgeben wollen dafür, whatever. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Övre, Werksentwicklung und dem damit zu, passenderweise zusammengehörigen Künstlerfaktor zu tun.
Ich habe mich gerade gefragt, wenn man jetzt all die alten Meister nehmen würde und deren Kunstwerke und deren Lebzeiten Kunstpreise betrachten würde, ob man da auch einen Künstlerfaktor zurückrechnen könnte, also so eine ungefähre Zahl.
Natürlich, in der Theorie. Das ist ja das Schöne an der Mathematik. Es gibt einen Weg, um eine Summe, also ne, das ist ein Dreisatz. Du merkst es, machen wir.
Ja, klar, nur ich fänd's spannend,
ja,
zu sehen, bei welchen Aspekten eine Wertsteigerung plötzlich möglich war.
Ja, ja, genau.
Ich weiß nicht, ob es dazu kunsthistorische Traktate oder Ähnliches gibt, weil ich in meinem Studium mit dem Künstlerfaktor nie in Berührung gekommen bin, aber habe gerade darüber nachgedacht, wie sich das wohl auch entwickelt hat, also der Künstlerfaktor allgemein, weil ich finde, man findet viel zu wenig Literatur überhaupt zu dem Künstlerfaktor und wie der sich entwickelt hat. Ich kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Wochen noch die Diskussion hatten, was ist eigentlich sinnvoller, dass der Künstlerfaktor ein Nettowert ist oder ein Bruttowert. Das Doofe ist, oder was sich halt im Kunstmarkt ganz stark verändern muss, ist, wir plädieren alle für mehr Transparenz. Und es gibt ja auch schon Apps, die für diese Transparenz versuchen zu sorgen, wie zum Beispiel die Limner-App, mit der auch Johann König und die MISA gearbeitet hat. Aber ich finde, das sind super gute Ansätze. Dennoch ist da auch eine Voraussetzung, muss dann gegeben sein. Und das heißt halt auch, dass andere Daten, die im Internet gewonnen werden, auch korrekt sind und auch stimmen. Und dass so eine App lernt natürlich, die KI lernt natürlich auch mit dazu mit der Zeit, dass halt Fehlerquoten so geringfügig wie möglich sind. Und es ist halt gefährlich, wenn so eine App auf die Daten oder die Daten abgreift zu bestimmten KünstlerInnen und manche haben ein sehr gut vernetztes, wie kann man das sagen, eine vernetzte Informationsgebung im Internet und andere halt eher weniger. Und da findet die App dann nur wenige Ausstellungen, weil die anderen Ausstellungen vielleicht in noch nicht so gut repräsentierten Galerien im Internet ausgestellt wurden, die aber trotzdem von hoher Relevanz sind. Oder vielleicht bei einem Museum ausgestellt wurden, was vielleicht auch noch nicht eine Webseite hat, wo viel darüber geschrieben wird. Dann wird halt im direkten Vergleich, wenn alle Kunstwerke mit so einer App, wie jetzt zum Beispiel beim MISA Art Market, nebeneinander analysiert werden, ist es natürlich an der einen oder anderen Stelle einfach unfair, weil da viele Daten fehlen, aber es dann trotzdem ein Künstlerfaktor, eine Price Range ausgerechnet wird und diese vielleicht aber gar nicht alles erfassen konnte. Und die Userinnen sich gar nicht in der Tiefe damit auseinandersetzen, woher nimmt die App ihre Daten.
Und das ist halt der Punkt, ne? Ketzerisch gesagt könnte man jetzt sagen, ja gut, hast halt nicht aufgeräumt und nichts digital gepackt, Galerie, Museum, wer auch immer da mit Partner oder Mitbegleiter des Künstlers, der Künstlerin war. Andersrum, höflicher formuliert ist, wir merken halt sehr stark, dass die Digitalisierung auch an unserem Markt einfach mit vorbeifährt und auch anhält und dann sagt, okay, wir nehmen dich als Kunstmarkt mit in die Digitalisierung und wir fahren keinen großen Bogen um diesen Markt. Der Punkt ist halt, die Akkuranz, ja, also die Vollständigkeit auch der Information, die lebt natürlich nur davon, wenn man die Informationen und die Daten entsprechend pflegt. Vielleicht greift man nochmal einen ganz kurzen, also du hast ganz viele wichtige Aspekte thematisiert, da müssen wir auch nachher nochmal auf dieses brandaktuelle Thema für uns, worüber wir diskutiert haben, Mehrwertsteuer und wie rechnet man es genau, da müssen wir nochmal im Detail eingehen. Was wunderbar ist, was so schön ist und worüber ich mich auch riesig freue de facto, ist, dass wir haben ja seit 4 Jahren, denken wir da drauf rum, und jetzt kommen auch Johann König und die Großen, die kommen mit rein und bestätigen, Limna gibt es auf einmal, was von Artfacts ja ins Leben gerufen wird, es wird dran gearbeitet, was wir also unmöglich, sage ich jetzt mal, umgehen können, ist, dass der Drang, das Interesse für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit immer mehr wächst, weil würde das nicht wachsen, würden wir solche Entwicklungen wie wir springen an Bord, wir gestalten, und das kostet ja alles Geld, ne? Also ich meine, der Johann macht es ja nicht, weil es einfach umsonst ist, eine MISA aufzubauen, das ist ja alles, sind ja auf, ne, eine Plattform aufzubauen wie MISA.art oder die Limna-App zu entwickeln. Smart Collectors hat ziemlich viel Geld gekostet, das zu entwickeln. Wir waren einfach viel zu früh oder sehr, sehr früh, und jetzt wird es bestätigt, dass es immer mehr in diese Richtung geht. Und jetzt muss man eben dran arbeiten, auch retrospektiv. Man kann ja nachträglich aufräumen, dann erkennt es eine KI auch. Wenn man sagt, okay, hier, ich habe meinen CV und meinen CV trage ich in meiner digitalen Präsenz, meiner Website eben ordentlich nah ein. Es ist greifbar, es ist trawlbar, wie man es nennt, ne, von so einer KI. Und dann verhilft man dem System, für alle eine höhere Transparenz zu schaffen. Ist halt nervig, ja, weil es so ein bisschen Aufräumarbeit ist, aber nur so, denke ich, ist es möglich, diese von dir angesprochenen, ja, wie hattest du es genannt, unfair, beziehungsweise diese Herausforderung, nennen wir es mal so, also diese Herausforderung irgendwie zu lösen, ne?
Also was ich denke, was halt ziemlich gefährlich ist, ist, wir kennen das ja beide von den KünstlerInnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dass es Plattformen gibt, Online-Plattformen, die über Jahre Kunstwerke, obwohl sie schon lange nicht mehr verfügbar sind, noch verfügbar anzeigen mit falschen Preisen. Leider sind viele Menschen nun mal so, dass wenn sie ein Kunstwerk kaufen wollen, erstmal, wie es das auch bei anderen Sachen gibt, Idealo oder wie auch immer das heißt, ne, wenn man vergleicht, wo findet man es am günstigsten, Kunstwerke dann noch auf alten Plattformen findet oder vielleicht nicht das gleiche Kunstwerk, aber ein ähnliches mit einer ähnlichen Größe und dann versuchen wollen, den Kunstwert zu drücken. Gott sei Dank sind das nicht viele Menschen, die sich so der Kunst annähern, aber die gibt es natürlich immer mal wieder, vor allen Dingen so Erstkäufer, die das einfach gewöhnt sind aus anderen Bereichen. Und dann ist es halt, merken wir halt, wie schwierig es teilweise ist, diese Kunstwerke von diesen Plattformen runterzubekommen. Und wenn natürlich dann solche Analyse-Apps sich dort die Preise ziehen und diese Online-Plattform immer noch so tun, als ob das aktuell sei, dann macht das natürlich die Transparenz eigentlich kaputt, weil es eine falsche Transparenz ist.
Richtig. Im Kern steht aber wieder was, man muss aufräumen. Nicht nur der Künstler selber, sondern auch die ganzen Stakeholder-Partner, auf dem Weg unter anderem mal auf dem Weg waren, weiterhin begleiten oder schon wieder gegangen sind, wie auch immer. Wenn man einen Laden macht, ja, einen Online-Laden wie Smart Collectors, Misa.art, Singulat und so weiter, ja, wie sie alle heißen, da muss man halt schon Acht geben, dass die Produkte, und das ist wiederum der Schutz für die Kunst, weil es Unikate in den meisten Fällen sind, also bei Editionen wird es schon wieder schwieriger, aber um meinen Punkt zu machen, man muss schon gucken, dass man sein Inventar gut managt. Weil wenn jetzt zum Beispiel bei smartcollectors.com ein Kunstwerk, ein Unikat verkauft worden ist, es aber auf einer anderen Plattform immer noch zum Kauf angeboten wird und dann ein Kunde dieses Kunstwerk auf der anderen Plattform, vielleicht auch zu einem anderen Preis, weil der wiederum noch einen alten Künstlerfaktor hat, Price Dumping sozusagen indirekt macht, dass da gekauft werden würde, dann ist nicht der Künstler in der Pflicht, sondern der Shop-Anbieter. Und der muss dann sich rechtfertigen, beziehungsweise, müssten wir Saha jetzt unseren Syndikus fragen, aber es gibt eine Rechtssituation, wo wir Schadensersatzansprüche gegen uns geltend gemacht werden können, wenn man die Dienstleistung nicht vollbringen kann. Das heißt, wenn direkt geshoppt wird und dieses Unikat woanders zum zweiten Mal verkauft oder gekauft wird, dann ist der Shop-Anbieter in der Bredouille. Das heißt, es ist nochmal mehr nachdrücklich wichtig, einen ordentlichen Job zu machen und aufzuräumen. Also das ist einfach sauschwer mittlerweile. Es ist sauschwer. Wir haben auch immer wieder Fehler in unserem System. Das ist unumgänglich, aber das ist eigentlich die Quintessenz zu dem Punkt.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass zum Beispiel ein Johann König jetzt mit so einer Verknüpfung auf seiner digitalen Plattform auch gearbeitet hat, weil nur so kann vielleicht auch ein Feedback von den KünstlerInnen kommen, der App gegenüber, und eine Veränderung stattfinden. Weil ich weiß, ich habe mit einigen KünstlerInnen gesprochen, die sich da tierisch aufgeregt haben, weil deren ermittelter Preis sehr weit unter dem Preis war, der aufgerufen wurde.
Ja.
Und diese dann kontaktiert wurden von potenziellen KäuferInnen und die dann gefragt haben, ich habe ja gesehen, da wird aber eigentlich ein anderer Wert ausgespuckt. Wie kommt es dazu? Und es einfach nur zu dieser Kommunikation kam. Und ich habe gemerkt, in diesen Tagen wurde ich auch vermehrt darauf angesprochen, du, Kara, Künstlerfaktor, hier noch, lass uns da noch mal drüber sprechen oder so. Und das ist ja wichtig. Also ich glaube, manchmal sind solche Sachen wichtig, um entdeckt zu werden, um auch verändert zu werden. Und ich weiß, dass KünstlerInnen sich da mit der Plattform nochmal auseinandergesetzt haben und das auch korrigieren konnten. Was natürlich nicht ganz so einfach ist, weil ich glaube, man braucht je nachdem, um da wirklich allumfänglich mit all seinen Daten erfasst zu werden, muss man, glaube ich, eine bezahlte Version haben, was ich immer so ein bisschen schade finde. Das ist bei dieser ganzen Social-Media-Bubble auch so. Da gibt es ja auch so Auswertungstools, wo geguckt werden kann, wo kommen die Follower her und Co. Und da kannst du deine Daten auch nur korrigieren oder so und einsehen, wenn du auch so eine Paid-Version hast, was so ein bisschen schade ist.
Das ist Freemium-Modell. Ist aber zwangsläufig, ich meine, da muss auch wiederum, Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen, oder? Warst du?
Ja. Kein Problem, ich falle dir auch immer wieder ins Wort. So ist das, wenn man sich nicht sieht und spricht.
Ja. Irgendwo muss sich halt Glimner, irgendwo muss sich Smart Collectors, irgendwo muss sich Misa auch finanzieren. Und man kann nicht alles for free anbieten. Und irgendwann muss es ein Premium-Level geben. Nur, was ja auch an der Stelle, um das Ganze zu umgehen, hinsichtlich Limna, ne? A, muss man sagen, okay, wir haben das auch schon getan, ne? Die sind reachable, ne? Artfacts ist durchaus reachable. Man kann mit denen in Kontakt treten und sagen, hier, ich möchte gerne, wir hatten so zum Beispiel einmal einen Fall, wo die AI oder die KI hat dann eine Galerie, mit der Tim Bengel zum Beispiel gar nicht mehr zusammenarbeitet, immer noch gecrawlt. Und das haben wir dann belegen können und umstellen lassen können. Also man kann da aufräumen, man kann da aber auch auf anderen Ebenen einfach mehr Input ins Netz stellen, um der KI dieses Potenzial zu geben, zu erkennen, aha, da ist ja mehr Information als das, was ich von einem, das ist auch das, was ich eben, was so wichtig ist, ne? Wir müssen im Primärmarkt aktiver werden, weil das haben wir vor vier Jahren, als wir gestartet haben, immer schon es ist unfassbar, als wir die Due Diligence gemacht haben für Smart Collectors, war ich absolut überwältigt von dem Fakt, dass der Sekundärmarkt, also nur der Sekundärmarkt, eigentlich reportet. Es gibt dann Hochrechnungen und Hypothesen und so weiter, natürlich, wie groß der Primärmarkt ist, aber dadurch, dass der so dezentralisiert ist, gibt es eigentlich, UBS macht mit der Art Basel einen Report, ne? Berufen sich aber auch sehr viel auf Auktionsergebnisse. Dann gibt es Hiscox, den Online-Market Report, auch sehr viel eher Sekundärmarktergebnisse, weil nur da Daten überhaupt in Systeme gepflegt werden. Und die kleinen Galerien, die sind so zerstreut, da reportet keiner was. Da gibt es auch keine Datensätze zu. Und das wird jetzt immer mehr, wie du sagst, schönerweise, weil die Leute sehen, oh, guck mal, ich habe Stress, es kommen Leute, denen muss ich jetzt erklären, warum ich beim Johann König viel teurer bin, als das, was mir Limna da ausspuckt. Ja, und dann kommen wir zu der Folge, was ist es, 36, Storytelling, Kontext schaffen, und das sagt auch Johann ja schöner, treffenderweise kürzlich erst in der Art Week Berlin, ja, dann müssen wir und können wir ja auch deutlich erklären. Deswegen, da kommt die Relevanz des Galeristen, der Sparringspartner, der Kuratoren mit rein, zu erklären dem Menschen, warum man einen höheren Preis hat. Und wenn der belegbar ist und nachvollziehbar ist, dann ist das ja alles vollkommen in Ordnung. Auch ist ganz wichtig, an dem Punkt nochmal zu, vielleicht bevor wir in diese Mehrwertsteuerthematik, die möchte ich unbedingt noch ansprechen, gehen, als Schlusspunkt sozusagen, möchte ich nochmal gerne in das Potenzial dieses Kunstfaktors eigentlich eingehen. A, hat es natürlich kleine Facetten, wie Herr Johann hat es irgendwann mal ganz treffend erwähnt. Ich kann ihn da nicht zitieren, aber im Kontext ist es so, sind wir da like-minded, ne? Also es ist auch nachvollziehbar, mathematisch gesehen, dadurch, dass es eben dieses Plus anstatt das Mal hat, in der Fläche keine Flächenrechnung hat, sondern Breite plus Höhe, macht es kleine Werke nicht zu günstig und große Werke nicht zu teuer. Ja, also es ist schon sinnvoll, wie diese Formel sozusagen entstanden ist und sich immer mehr breit macht im System. Aber abgesehen davon kann dieser Künstlerfaktor noch was ganz anderes, ganz Wichtiges. Und zwar kulturgeschichtlich gesprochen, betrachten wir, gerade du als Historikerin, Cara, ja immer das Oeuvre. Was ist das Oeuvre? Das Gesamtwerk, richtig?
Gesamtwerk eines Künstlers.
Ja, also das heißt, das, was ne, der Tim oder der Alex oder wer auch immer, die Ju im Gesamten, was ein Picasso, man betrachtet dann kunsthistorisch, bin ich richtig, immer das Gesamtoeuvre, oder?
Genau.
Und für dieses Oeuvre ist dieser Faktor nochmal hilfreich, weil es gibt eben diese Ausreißer, die Single-Auskopplungen, die dann die Superhits sind. Es gibt aber das Gesamtoeuvre, was sich kontinuierlich entwickelt. Dann kannst du auch den Track Nummer 15 von deinem Album ziemlich cool finden als ein Individuum. Und deswegen hast du dieses Kunstwerk aus der Archivnummer 555 bei dir. Und es hat trotzdem einen Bestandswert durch den Künstlerfaktor, weil der Künstler eine Relevanz hat. Und die anderen einzelnen Werte, diese Single-Auskopplung, die können dann gerne auch von der großen Presse, die dann wiederum alle Outsider, die keine Ahnung haben vom Kunstmarkt, komplett verblendet und eher verschreckt, die können dann in der Presse mit neuer Rekordwert und sonst was auch proklamiert werden. Nur es muss auch erzählt werden, dass zum Beispiel ein Künstler XY über seine Karriere signifikant sich gesteigert hat, weil er zu Lebzeiten einen Riesenerfolg hatte und sein Künstlerfaktor zu Beginn klein war. Der Tellerwäscher wurde zum Millionär. Die Storys werden nie erzählt, weil sie auch nie erklärt werden mit irgendwie einer plausiblen Zahlen-Daten-Historie, ne?
Genau. Aber ich glaube, das ist wichtig zu sagen, was es für Vorteile gibt bei einem Künstlerfaktor. Ja. Und dass es auch eine Hilfestellung sein kann, weil wir kennen das ja selbst von Künstlern, mit denen wir arbeiten, die am Anfang ihre Kunstwerke einfach sehr stark unter Preis verkauft haben. Das heißt, dass die gerade mal so die Materialkosten raus hatten. Und wir denen ja auch sagen oder als Tipp mitgeben konnten, dass schon alleine mit einem geringen Künstlerfaktor dieser Wert schon sehr, sehr viel höher wäre. Also es kann eine gute Hilfestellung sein. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber ich glaube, was ich auch wichtig finde, wenn wir auf dieses Thema Transparenz eingehen, dass du nochmal so ein bisschen was zu der Thematik Brutto-Netto sagst, weil das war ja so in den letzten Wochen auch ein großer Diskussionspunkt oder etwas, wo wir auch viel reflektiert haben und geguckt haben und uns gewünscht hätten, dass es eine einheitliche Regelung gibt, die wir nicht finden konnten. Ja. Und du hast ja auch bei Verbänden und Co. angefragt und wir haben gemerkt, also wir waren uns eigentlich sicher, dass es eine ganz klare gesetzliche Regelung geben müsste und konnten diese aber so nicht finden.
Ja, ja, also an der Stelle, es ist einfach ein Thema, wo ich jetzt irgendwie, merke ich auch, viel euphorischer bin, weil es halt echt, also was heißt viel euphorischer als du, Cara, du bist genauso euphorisch, aber ich bringe das hier vielleicht mit meinen Monologen etwas deutlicher zum Ausdruck. Aber es dokumentiert, glaube ich, für dich als Zuhörerin und Zuhörer sehr deutlich, dass wir immer noch in den absoluten Anfängen einer Strukturentwicklung stehen und aber auch die Chance haben, durch die Bewegungen, die gerade aktuell in unserer Zeit entstehen auf diesem Markt, die Möglichkeit haben, hier zu gestalten. Um jetzt auf diesen Aspekt Mehrwertsteuer brutto inklusive Mehrwertsteuer netto exklusive Mehrwertsteuer zu kommen. Ursprung dieser Herausforderung, die wir da sehen, ist zum Beispiel, also es wird schon in der Vergangenheit, wurde das auch offline immer mal wieder gemacht, dass Preise netto auf Messen ausgeschildert worden sind, anstatt brutto. Es gibt O-Ton des Bundesverbandes, ja, also der Kontakte aus dem Bundesverband, also Leute, die wir auch wirklich mit einem Überblick schon sehen, es ist 50-50. Ne? Also es gibt komplett unterschiedliche, man kann sich nicht orientieren, es gibt keine Gesetzeslage, man kann eigentlich nur mit einem gesunden Menschenverstand agieren. Denn was ist denn, wenn du jetzt diese Formel ausrechnest mit dem Künstlerfaktor? Dann hast du 1.500 Euro wie gerechnet, ne? Also 100 Höhe, 50 Breite, 150 in der Addition, mal multipliziert mit 10, dem Künstlerfaktor, was wir vorhin ausgerechnet hatten, ist dann 1.500 Euro. Was denn jetzt? Brutto oder netto? Und hier ist es sehr spannend, dass eben Johann König und Team mit Lena Winter jetzt auch Misa kürzlich erst ins Leben gerufen haben, weil da zu Recht, ja, und das ist das super Interessante, weil wenn man sich mal eine Platte drüber macht, müssen wir jetzt, die seit Jahren es anders auch handhaben, also wir gehören zu den anderen 50% quasi, die den Bruttopreis darstellen. Misa sagt Nettopreis, schildert aber auch ordnungsgemäß, das ist eine Rechtslage, in einer kleineren Schrift, dann den Bruttopreis da, sodass der deutsche Konsument, der daran gewöhnt ist, alles auf Brutto zu sehen, dann auch den Bruttopreis gleich ausgerechnet bekommen hat. Grundsätzlich von der Nachvollziehbarkeit ist festzuhalten, dass natürlich, wenn du international gehst und durch die Globalisierung und die Digitalisierung, ist es einfach super schnell da, dass jeder Künstler mit .com, wir haben ja schon Künstleranfragen aus Nepal teilweise bei Smart Collectors gehabt, die mitmachen wollen. Also wir sind global unterwegs und jedes Land, allein schon in Europa, hat einen anderen Steuersatz. Das heißt, es ist nur nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, auf dem Nettowert kalkuliert man mit dem Künstlerfaktor und setzt dann on top die Mehrwertsteuer des jeweils betreffenden Landes.
Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde oder warum ich eure Preise ja von der Transparenz her immer ganz gut fand, war, dass man gleich den Preis sieht mit den Steuern. Also das würde ich mir vielleicht noch wünschen von einem Johann König und Co. oder auch von euch.
Genau.
Dann, wenn ihr es umstellen solltet, dass ihr groß den Preis mit der Mehrwertsteuer zeigt und dann
ja, ohne. Also ich meine, zu Recht habe ich ja schon, ne, da gibt's zum Glück eine Rechtslage, ne? Also du musst schon dem Endkonsumenten ganz deutlich kommunizieren und das ist eine Auslegungssache, ne? Reicht's im Kleingedruckten nebendran oder im kleiner Gedruckten nebendran oder sollte es visuell gleich groß sein, ne, oder gleich prägnant sein. Das ist eine Auslegungssache. Ich finde deinen Punkt richtig, Kara, dass man da eben gleichermaßen arbeitet. Aber wichtig ist festzuhalten, dass das eine deutsche, ne, also sobald man schon nach Amerika zum Beispiel geht, hast du eine ganz andere Situation. Das Auge des Konsumenten ist klar darauf trainiert, okay, ich sehe hier Nettopreise und irgendwie kommen da Tags noch oben drauf. Das ist genau diese Herausforderung. Wenn wir uns mit der Logik auseinandersetzen und immer daran interessiert sind, alle Akteure und Akteurinnen für eine bessere Transparenz und eine bessere Zukunft sich hin zu verändern, dann muss man ja auch sagen, es geht hier nicht um den Wettbewerb und die Kollegen, die es halt anders machen, sondern es geht eigentlich um alle unsere Endkonsumenten und Kunstinteressierten, die gerne Kunst sammeln, die dann hoffentlich doch bitte eine Einheitlichkeit verstehen können, weil sonst vergrault man sie ja noch mehr. Und da muss man klar sagen, es ist viel sinniger zu sagen, okay, ich weiß, welchen Künstler nehmen wir jetzt? Was weiß ich? Künstler XY hat einen Faktor 100 aktuell und dieser Faktor ist auf allen Kanälen Galerie A, B, C, Plattform A, B, C, D, E nachvollziehbar, unabhängig den 19, 7, 12, was ist es in Schweden? Da waren wir jetzt gerade erst. Ich glaube, die haben 24% Mehrwertsteuer. Also es ist ja immer unterschiedlich. Das heißt, das ist komplett out of our hands. Wir können es nicht managen. In Miami ist es noch, da ist in der Stadt anders als in Florida, ja. Also es ist crazy. Das heißt, man muss es eigentlich der Mehrwertsteuer oder den VATs entkoppeln.
Ja, und dann macht es dann natürlich doch auch Sinn, den Nettopreis zu zeigen und etwas kleiner daneben den Bruttopreis, weil natürlich kann es ja sein, dass international
Richtig.
gekauft wird. Und die meisten Webseiten funktionieren ja leider noch nicht so, dass man direkt, wenn man drauf geht, schon sagen kann, also bei Fashion-Online-Shops funktioniert das ja Gott sei Dank schon, dass man gleich sagt, man ist in Deutschland und Währung Euro und dann wird es gezeigt. Aber es macht schon Sinn und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder im Kunstmarkt zu reflektieren, sich mit den Dingen
Ja.
auseinanderzusetzen, sowohl mit, wie wir heute schon gesehen haben, mit der Limna-App, überhaupt mit dem Künstlerfaktor an sich und wie dieser bestimmt wird und wie wichtig
Ja.
dieser auch ist und warum wir auch allen Künstlern nur dazu raten können, sich dem Künstlerfaktor anzunähern, weil wir müssen noch mal ganz klar sagen, dass es auch viele KünstlerInnen gibt, die überhaupt nicht mit dem
Ja.
Künstlerfaktor arbeiten, was natürlich für die Ausstellbarkeit
Total.
schwierig ist und sie irgendwann mehr oder weniger gezwungen sind, plötzlich einen Künstlerfaktor zu bestimmen und das nachträglich immer etwas
Ja.
schwieriger zu erklären ist, als wenn man direkt damit arbeitet. Aber ich denke, es ist wichtig, darüber zu sprechen, es ist wichtig, darüber zu reflektieren und zu gucken, wie wir Schritt für Schritt eine Gleichheit und eine Transparenz immer mehr
Ja.
schaffen können.
Ja, eigentlich wunderbares Schlusswort. Ich finde halt, vielleicht ergänze ich nochmal, wenn ich darf. Ich glaube, man kann es nur zusammen machen, ne?
Klar.
Das ist halt der Punkt, ne? Wo ich wirklich, also da haben wir ja auch schon in einigen Podcasts drüber gesprochen. Also dieses Ellbogensystem ist einfach so schrottig. Es tut mir leid und ich habe es auch irgendwo gesagt schon. Ich glaube, ich werde in 10 Jahren, 15 Jahren dafür groß noch zitiert, wenn es weiter so erfolgreich geht mit dir und dem ganzen Team. Aber ich finde es so zum Kotzen. Ja, es ist so zum Kotzen, dass wir so rivalitätsmäßig zusammenarbeiten, teilweise, weil nur in dem gemeinschaftlichen Interesse es für den, da ist wieder Jeff Bezos, ne, es geht nur um den Kunden, den Interessenten, den wir heute noch nicht gewonnen haben, weil er morgen von uns überzeugt wird, dass, wie Steve Jobs es auch gemacht hat, die wissen noch gar nicht da draußen, wie relevant ein iPhone ist und 10, 15 Jahre später, keiner kann sich mehr oder die wenigsten, ne, alle finden ein Smartphone gigantisch und können gar nicht ohne mehr Smartphone leben. So, ne, und es gibt so viele da draußen. Gestern, ach, das sage ich noch. Das ist nämlich eine topaktuelle Geschichte, wo ich gestern im Gespräch mit einem Partner war, der kommt aus der wissenschaftlichen Komponente, ne, ganz anderer Raum. Der hat überhaupt keinen Zugang gehabt. Mary, du fühlst dich wahrscheinlich auch hier erinnert an deine Journey, an deine Reise, weil durch uns, weil wir mit denen ein Projekt machen, kommt er auf das Thema Kunst und sagt mir gestern, du Christian, eigentlich liegt doch alles allem irgendwie ein Element der Kunst zugrunde. Ich war nämlich in einer Ausstellung mit meiner Partnerin vor kurzem, wo es um so eine moralische, ach genau, eine moralische Frage ging hinsichtlich behinderten Menschen. Als Beispiel, einem Mensch, der sein Bein amputiert werden muss, aus welchen Gründen auch immer. Warum haben wir denn und in einer künstlerisch kreativen in einem Ausstellungskontext wurde dann die Frage gestellt, warum deklarieren wir denn diesen Menschen jetzt als behindert und schaffen dem eine Prothese, die ausschließlich das kann, aber gerade nicht ganz so gut wie ein richtiges Bein? Warum packen wir dem nicht ein Tool an dieses amputierte Bein, was also viel mehr Funktionen hat, als einfach nur zu laufen? Ja, oder warum amputieren, habe ich dann gesagt, warum amputieren wir dem nicht das gleich noch das andere Bein, und bauten ein richtiges Tool, was noch viel mehr kann als nur laufen? Und diese moralische Frage, die wurde einfach in den Raum gestellt durch diese künstlerische Ausstellung. Und er sagte, nur durch die Kunst können wir überhaupt so eine Frage in den Raum stellen und mal in die Diskussion bringen, weil sie bildlich dargestellt wird, greifbar wird und dann diskutierbar wird. Fand ich total spannend, oder?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube,
Machen
da
wir eine
sollten
extra
wir vielleicht nochmal
Podcast-Folge zu.
eine separierte
Ja.
Folge zu machen, wie Kunst auch andere Bereiche sichtbar machen kann. Weil da geht es ja auch um Bildungsansprüche Voll. Und um ganz viele Dinge. Und ich hoffe ja immer noch, also falls jemand zuhört und sich angesprochen fühlt, dass wir mal mit jemandem aus dem Bereich der Kunstvermittlung oder Kunstbildung sprechen können. Weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist, den man nicht unterschätzen darf. Voll.